Herzlich willkommen zur Folge 254 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, heute wieder komplett und ich musste ja leider gesundheitlich aussetzen letzte Woche und habe euch aber sehr gern zugehört, auch wenn es viele Themen in der Tat waren, wo ich selbst auch drüber gesprochen hätte, aber
vor allen Dingen die AirPods Max, oder? Da hat sich doch bestimmt gejuckt.
Da bin ich ehrlicherweise aus allen Wolken gefallen und beziehungsweise eigentlich vom Glauben abgefallen und habe, glaube ich, aber auch ähnlich wie ihr im Podcast dann, also ich verstehe die Welt nicht mehr, ne? Also auf einmal so ganz urplötzlich kommen die da mit so einem fetten Software-Update um die Ecke, Feature-Parität jetzt zu den AirPod Pros, aber trotzdem irgendwie nicht und dann aber wie heißt das denn nochmal, Personalized Spatial Audio, ne? Auf einmal, wo ich mir so denke, was? So, aber auch irgendwie wieder nur für die C, also die mit dem USB-C und ich verstehe die Welt vorne und hinten da nicht mehr, weil das macht ja alles so überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin immer noch der Meinung, da gehört eigentlich eine neue Generation her und da mal eine Vereinheitlichung auch mal irgendwie.
Vor allen Dingen der H2-Chip fehlt halt eben noch, ne? Deswegen können sie ja auch nicht alle Features machen.
Ja, genau. Ne? Und es sind halt ja auch nun mal extrem teure Geräte, deswegen passt halt irgendwie alles nicht so beieinander, finde ich, was sie da erneut wieder machen. Und ich glaube, dass, wie ich glaube, du Daniel auch schon gesagt hast, da verstehe ich halt die Soundabteilung Apples von Apple wieder mal nicht. Das ist irgendwie. Ja, seltsam. Nur, ja. Ja, WWDC, schön, dass er nicht angekündigt ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass noch neue AI-Features dieses Jahr kommen. Also ich hoffe, sie haben gelernt. Und ja, holen jetzt
zum Orakel kommen wir noch, wenn wir uns darauf zubewegen.
Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass sie das eigentlich eher nicht machen und sich da auf andere Dinge konzentrieren dieses Jahr. Aber
ja, mal gucken.
Ja, war auf jeden Fall letzte Woche auch eine spannende Folge, aber ich glaube, diese Woche kriegen wir auch eine gute Folge.
Diese wird auch wieder spannend, genau. Einige kleine Themen wieder eingesammelt diese Woche. Und wo wir schon von Musik sprechen, ja, einsteigen, können wir auch mit drei Musikthemen. Ja, genau, richtig. diese Woche ist Musikwoche gewesen. Und wir fangen mal an mit DJ-Unterstützung. DJ with Apple Music hat Apple diese Woche vorgestellt und hat jetzt angekündigt oder quasi ausgerollt, DJ-Hard- und Software mit einer Apple-Music-Integration auszustatten. Da haben sie jetzt hier so eine ganze Handvoll bekannter Anbieter genannt. Ich kenne die allerdings jetzt nicht wirklich, weil nie irgendwie mich damit beschäftigt. Aber da gehören so ein paar Namen dabei, die habe ich zumindest schon mal gehört. Ich lese mal einmal vor. Alpha Theta, Serato in Music Engine, Denon DJ, Numark und Rain DJ. Also zumindest Denon kenne ich. Die haben ja so Hardware, die DJs gerne schon mal benutzen, wenn du die irgendwo livestreamen siehst oder in der Disco tatsächlich klassisch. Dann haben sie oft so zwei Maschinen von Denon da stehen. Daher kenne ich die. Und ich nehme mal an, dass die anderen entweder vergleichbare Anbieter sind und oder Softwareanbieter. Es gibt ja auch so reine DJ-Software mittlerweile. Ne? Die iPads kann man da zum Beispiel ja auch benutzen. Ne? Ich meine, in Music Engine wäre so eine Software-Geschichte. Ne? Aber ist auch nur so aus dem Hinterkopf gekramt, was ich mal gesehen habe. Ja, so und prinzipiell haben sie halt eben jetzt für diese Anbieter, auch für diese Hardware-Produkte, da jetzt entsprechende Integration von Apple Music angeboten. Das heißt also, man kann jetzt, wenn man diese entsprechende Hardware oder Software nutzt, direkt quasi auf die Apple Music-Bibliothek zugreifen und das komplette Portfolio dann zum Abspielen abrufen. So. Und ja, für allgemein diese, also gerade jetzt bei der Hardware macht das natürlich sehr viel Sinn, weil ich glaube, in der Vergangenheit war das so, dass die da interne Speicher oder eine externe Platte oder sowas dran hatten und dann halt eben da ihre lokalen Musikstücke liegen haben mussten. Und wenn sie das jetzt streamen können, da, also streamen aus der Wolke direkt von Apple Music und Co., ich weiß nicht, wie dann das mit der Zuverlässigkeit aussieht, aber prinzipiell könnten sie dann jetzt wahrscheinlich sich da die Mühe sparen, das alles lokal hinzulegen an Dateien. Ne? Ja, ich erinnere mich da noch dran, dass viele DJs in der Vergangenheit, mit denen ich Kontakt hatte, da halt eben riesige digitale Bibliotheken aufgebaut haben. Natürlich auch mit den Originalbibliotheken im Keller, weil sie ja aus GEMA-Gründen dann, nee, nicht aus GEMA-Gründen, das ist, glaube ich, egal, weil man sowieso GEMA dann bezahlen muss, wenn das öffentlich ist. Aber man muss halt eben dann irgendwie auch die Copyright, das legitime Copyright an der Wiedergabe haben. So, das heißt, auch wenn die da mit diesen Kisten rumlaufen, wo 10.000 Songs drauf sind, die haben dann trotzdem die 10.000 Songs gehabt. Zumindest die Leute, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist.
Oder bin ich komplett raus, also was DJ-Sachen angeht. Also weiß ich nicht viel von. Und ich bin aber, also mich interessiert mal die Dinger, also wenn es jetzt nur darum geht, einzelne Lieder immer, also nacheinander abzuspielen, so im Sinne von Playlist-mäßig, ist das ja das eine, aber wenn die da irgendwie noch abmixen und sowas, frage ich mich halt auch, wie das geht mit der Verschlüsselung und sowas, ne?
Von Apple Music. Die Verschlüsselung ist da ja egal. Also wenn du das jetzt auf den entsprechenden Plattentellern drauf liegen hast,
ne? Also ja, stimmt.
Diese, wenn du dir das jetzt mal mit so einem Denon Virtual DJ anschaust, also so diese Dinger, die heute alle verwenden, wenn du das irgendwo in Streams siehst, die haben dann quasi ja keinen echten Plattenspieler mehr. So war das noch, als ich in die Disco gegangen bin. heute haben sie keinen echten Plattenspieler mehr und sie legen dann da einfach das digitale Soundfile drauf, entweder eben aus der eigenen Bibliothek oder eben dann jetzt von so einem Streamingdienst. Und da können die dann das machen. Die können dann diesen Plattenteller drehen, dann machst du dann quasi dieses Verzerrgeräusch, wie als wenn du das beim normalen Plattenspieler eben mit der Nadel machst. No, das ist ja quasi so ein Hin- und Her-Drehen. No? Und das kannst du dann heute virtuell machen. Und so ein Übergang funktioniert letzten Endes eigentlich nur so, dass du vorher im Preview-Kanal, du hast Ohrhörer an und kannst dir dann den linken oder den rechten als Preview draufschalten und dann kannst du quasi das synchron machen, zum Beispiel, dass die Beats gleich laufen. Da kannst du dann die Geschwindigkeit verändern, kannst du entsprechend anpassen, dann kannst du so die Höhen oder die Tiefen rausdrehen, da siehst du die auch immer dran rumschrauben und dann drücken die auf Übergang, dann können die da quasi mit dem Fader diesen Übergang machen und dann nehmen sie das Alte raus. Kurz gesagt. Ich habe das also nie gemacht, aber.
Den besten Mix hat auf jeden Fall Jan Hendrik, muss ich sagen. Und der gefällt mir am besten.
Zwei alte Snow Leopard CDs, schreibt er.
Sehr gut. Ja, aber was im Hintergrund da passiert ist, rechtlich so mit den ganzen Firmen und Musikern, das ist, glaube ich, schon einiges, was die da vorbereiten mussten, weil du kannst ja wirklich die gesamte Bibliothek nutzen und das natürlich auch bei Live-Veranstaltungen oder Veranstaltungen, wo du halt ganz normal auch als Company unterwegs bist. Also ich glaube, das waren rechtliche schon einiges, was sie da aufgesetzt haben.
Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, weil im Prinzip musst du da ja gar nicht die Rechte für haben. In dem Sinne, bei diesen DJ-Geschichten ist das immer so, dass du sowieso für die Veranstaltung GEMA bezahlen musst. Die GEMA.
Ja gut, das ist ja nur GEMA, klar.
Ja, aber das ist letzten Endes der Punkt. So, und letzten Endes möchten die Leute ja quasi, dass ihre Sachen wiedergegeben werden. Also, dass da irgendjemand sagt, ich möchte das nicht, wenn ich in so einer Bibliothek drin bin, dass ich von DJs wiedergegeben werden könne. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Du willst ja, dass deine Musik...
Oder es war halt vorher schon rechtlich alles mit in den Verträgen. Aber das würde mich mal interessieren, ob die da noch nachgebessert haben bei den rechtlichen Dingen. Weil, also, das ist natürlich schon großartig, ne, für die DJs, die brauchen nichts mehr mitzunehmen und 100 Millionen Songs in so einer Datenbank. Also da kannst du eine Menge machen.
Ja, also korrigiere mich gerne jemand, der da irgendwie aktiv tätig ist. Aber soweit ich das richtig verstehe, brauchst du einfach gar keine rechtlichen Dinge zu klären. Du musst nur das mit der GEMA machen. Die Aufführungsrechte werden ja von der GEMA gemanagt und hierbei geht es um eine Aufführung. Ja. Und ob du das jetzt hast, den Titel, das ist dann nur das Copyright-Thema. Das ist aber dann ja hierbei selbstredend, weil du hast ja dann einen Apple-Account und hast dann auch entsprechend das Recht, diese 100.000 Songs, die haben, abzuspielen. Und die GEMA managt dann die Wiedergaberechte. Und da musst du dann ja dann Geld für bezahlen. An die GEMA. Und die verteilt das dann. Das ist ja dann diese Lösung, die schon seit langer Zeit etabliert ist. Ne? Das machen ja Radiosender und alle anderen, die öffentliche Aufführungen machen, machen das ja genauso. Ne? Ja, und du übrigens auch. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine Disco machst, kannst du ja auch selber veranstalten. Ne? Dann kommt dann die GEMA und hält die Hände auf.
Naja. Ja, kenne ich. Wir haben schon das ein oder andere Fest organisiert.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Ja, gut. Also, wie gesagt, Integration scheinbar jetzt quer durch die Bank ausgerollt. Ehrlich gesagt, um das gerade noch zu kommentieren, hat ja lang gedauert, würde ich schon fast noch sagen. Ne? Also ich jetzt als so ein Anbieter, ich würde ja gucken, dass ich da in solche Wiedergabesysteme reinkomme, weil wenn ich da vorhanden bin, dann werde ich auch genutzt. Ne? Dann haben die Leute auch schnell mal so ein Abo laufen. Und ansonsten spricht da ja nichts dagegen, wie gesagt. Naja, tschö. So, aber wir sind alle sehr schwer auf Halbwissen unterwegs. Deswegen hören wir einfach auf und machen weiter. Sehr schön, aber im Allgemeinen löblich. Ne? Also sehr schön. Wobei mal jetzt, um vielleicht noch gerade mal so ein bisschen was den Bogen von vorher zuzumachen, mal wieder sagen könnte, warum jetzt? Ne? Warum nicht gleich von Anfang an, als sie das gemacht haben. Aber das wird auch so ein ewiges Fragezeichen bleiben bei der Musikabteilung. Das ist ja wieder dieselbe. Ja, sehr gut. Na schön. So, dann zweites Musikthema, wie gesagt. Und zwar Apple Music Classical. Tatsächlich ist auch da etwas passiert diese Woche. Und bei dem Thema gab es jetzt hier eine neue Feature-Release-Version. Version 2.2 haben sie released. Und nein, Mac-Support ist nicht mit dabei. Natürlich weiterhin nicht. Wer hat das auch irgendwie erwartet? Keine Ahnung. Stattdessen haben sie jetzt angefangen, Features einzubauen. Also scheinbar, ihrer Meinung nach, scheinen sowohl Feature-Complete, also soweit complete zu sein, dass sie jetzt anfangen, Features zu machen. Und hier haben sie jetzt drei Neuerungen in Version 2.2 gebracht. So, die ersten zwei Sachen sind im Prinzip alte Bekannte, denn in Apple Music sind die beide schon entsprechend drin gewesen. Das eine, das sind Editorial Stations, also kuratierte Stationen zu einem Thema. Das haben wir ja bei Apple Music schon seit einiger Zeit. Und das zweite sind personalisierte Empfehlungen. Die hatten sie wohl in der Art und Weise, wie sie die bei Apple Music hatten, bisher in Classical noch nicht drin gehabt. Dafür habe ich das jetzt nicht oft genug benutzt, um das irgendwie wirklich bemerkt zu haben, aber ja, scheint wohl so zu sein. Und ja, das Dritte, das ist tatsächlich eine spannende Neuerung. Und zwar gibt es jetzt hier etwas, was man Listening Guides nennt, also Hörführer im Prinzip. Und diese Hörführer, das hört sich im Deutschen irgendwie komisch an. Ich habe das nur übersetzt. Sollen wir lieber Listening Guides sagen? Also diese Guides, sind quasi so textuelle Ergänzungen, während man irgendwas hört. So zeitsynchronisierte Höranleitungen, wie man das nennen könnte. So. Also für 150 beliebte Werke bieten sie das jetzt an. Wie gesagt, zeitlich synchronisiert werden Texte zur Stelle des Werks angezeigt, was gerade läuft. Highlights werden in Echtzeit angezeigt und man kann aber wohl scheinbar auch, ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt, aber man kann dann wohl auch irgendwie auf detailliertere Infos noch klicken und irgendwie solche Geschichten. Also es sollen nicht nur kurze Infos, sondern auch längere Ergüsse zu lesen geben. Aber das Wesentliche, worauf sie jetzt hier hinaus wollten, ist natürlich, dass das so synchron zum Musikstück dann läuft und da entsprechend dann ein bisschen was Erläuterung zukommt. So, und das Ganze bieten sie jetzt an, ab sofort in Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtem Chinesisch. So, ja. Spannendes Feature, ne? Ich weiß nicht, ob sie das vorher schon da liegen hatten von dem Anbieter, was sie, Thorsten, du sagst immer gut, wie hieß der nochmal, der Anbieter, den sie da gekauft hatten?
Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade was am Lesen, sorry.
Okay, gut. Aber ja, der prinzipiell kann natürlich sein, dass sie da irgendwie noch irgendwas in der Hinterhand haben oder sie haben das jetzt neu produziert und bieten das jetzt im Allgemeinen an. So oder so ist das jetzt verfügbar und ja gut, 150 Werke ist natürlich jetzt nicht enorm viel, aber wenn sie da jetzt so die besten Liste genommen haben, dann ist es wahrscheinlich dann doch wieder eine ganze Menge. So. Ja, mal gucken. Na schön. Ja, prinzipiell ja eigentlich löblich. Das Einzige, was mir halt eben bei Classical immer noch akut fehlt, das ist der Mac-Support. Ich bin tatsächlich Classical sehr wenig am Benutzen, weil kein Mac-Support da ist. Ich habe hier meine schönen Lautsprecher rechts und links vom Schreibtisch stehen. Die sind halt eben am Mac angeschlossen und das ist halt eben auch immer ein Aufwand, das dann jetzt irgendwie vom iPhone oder iPad dann via AirPlay auf den Rechner und dann vom Rechner auf die Lautsprecher zu streamen. Und das ist direkt angeschlossen an den Rechner, ne? Die Lautsprecher. Und das ist schon nervig. Also ich würde mir schon gerade für mein Setup extrem mal Mac-Support noch wünschen, bitte. Ne? Also langsam scheinen sie ja so weit zu sein, dass sie jetzt anfangen, solche neuen Themen zu machen. Irgendwie scheint der Produktmanager der Meinung zu sein, der Mac ist nicht wichtig, was ich echt traurig finde. Sonst hätten sie es ja mittlerweile gemacht.
Ne? Also ich finde es auch immer noch sehr merkwürdig, dass sie da offensichtlich kein Interesse haben, das auf den Mac zu bringen. Weil ich bin ja immer noch der Meinung, wenn Apple schon nicht den Plattform-Support für alle bringt, dann ist es schon echt blöd.
Ja, genau. Und vor allen Dingen frage ich mich halt eben, was das für ein Zeichen sein soll. Ne? Das macht halt eben ein sehr seltsames Zeichen, gerade wenn du jetzt wie ich hier so ein All-in-Apple-Nutzer bist und dann machen sie das jetzt nicht für den Mac, ne? Obwohl sie nur diesen blöden Haken in der Entwicklungsumgebung machen müssen im Best Case. Ne?
Ah, das ist schade. Ja, wenigstens wenigstens die iPad-Version auf dem Mac.
Ja, eben, genau. Ne? Das ist ja gerade durch die emulierte Umgebung super einfach zu machen. Ja. Naja, ich weiß nicht, was sie da hindert, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei den Fragezeichen der Audioabteilung, ne? Das ist und bleibt vollkommen unerklärlich.
Das, ja. Definitiv, ja.
Na gut. dann lassen wir das mal auch so stehen und kommen zum nächsten Punkt. Und da geht es um die AirPods Pro 2 Hörgeräteunterstützung. Die ist jetzt nicht erweitert worden in dem Sinne. Nein, die Features bleiben gleich. Aber es gibt neue Länder, die jetzt die Hörgeräteunterstützung bekommen. Und da sind jetzt dabei dieses Mal Australien, Brasilien, Kolumbien und Saudi-Arabien. So, sehr schön, dass sie da immer noch dahinter bleiben und die auch in den anderen Ländern ausrollen. Das ist bestimmt eine komplexe Thematik, weil im Worst Case musst du für jedes Land eine eigene Zertifizierung machen für solche Geschichten. Und da haben wir ja hier in Deutschland noch Glück gehabt, dass das einfach gegangen ist. Ich hatte ja da sehr stark befürchtet, dass das bei uns kompliziert wird. Interessanterweise war es eher einfach. Aber das ist natürlich nicht in jedem Land so. Und deswegen ziehen sie jetzt stückweise scheinbar da den Support nach. Ja, das finde ich ja löblich.
Ja, finde ich auch, dass sie gut, dass sie da weitermachen. Weil Leute, denen das helfen kann, glaube ich, gibt es so ziemlich in allen Ländern.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da das ja eigentlich nur ein Software-Update ist, ist das auch schade, dass es jemand hat da gerade irgendwas gesagt.
Das war meine Watch.
Okay.
Ich habe die Minimaus drauf.
Ah, okay, gut.
Das wollte mir gerade gute Nacht sagen.
Ja, sehr gut. Immerhin ist das Copyright frei, da brauchen wir nicht schneiden. Sehr gut. So, wo sind wir gewesen? Pro 2 Hörgeräteunterstützung, genau. Also, wie gesagt, für diese neuen vier Länder ausgerollt. Ich finde es sehr löblich, dass sie da dranbleiben, die Zertifizierungen zu machen und das auszurollen weiterhin. Sehr gut. So, jetzt habe ich hier irgendwas mit meinen Zeitmarken total durcheinander gebracht. Das ist bestimmt...
Ja. Oh, haben wir jetzt so viele Zeitmarken?
Keine Ahnung. Ich bin irgendwie beim Reden ein bisschen durcheinander gekommen. So, aber jetzt ist wieder einigermaßen gerade. So, das habe ich auch noch nicht gehabt. Immer wieder mal was Neues. Sehr schön. Unsere lieben Kollegen, jetzt haben wir hier den Audio-Teil abgehakt. Jetzt kommen wir wieder zu den guten alten Freunden von Consumer Intelligence Research Partners. Ja, letzte Woche hatten wir sie ja schon wieder drin und diese Woche haben sie ja auch nochmal Vergleichszahlen rausgelassen. Letzte Woche ging es um die Verteilung der verkauften Macs. Also prozentuell vom gesamten Verkauf in Anteilen, in Prozent hatten wir drüber gesprochen. Und diese Woche haben sie dasselbe auch nochmal fürs iPad rausgelassen. Und auch das ist eine sehr spannende Verteilung. Ich packe mal einen Link in die Shownotes, falls ihr euch das lieber visuell anschaut. Bei den iPads ist die Verteilung ziemlich interessant, denn konzentriert sich je nach Jahr ziemlich deutlich auf gewisse Geräte. So, und zwar, wir fangen mal an, hier geht es von 2020 bis 2024, also über die letzten 5 Jahre. Und da fängt das an damit, dass per se in 2020 das iPad Pro am stärksten gewesen ist mit 42%. Das iPad Air hat grob die Hälfte mit 22%. Das iPad Mini mit 9% unter ferner liefen. Und das iPad, ne, damals ist das noch das iPad 10. Generation gewesen, glaube ich, mit 27% dann doch relativ stark noch. Ne? Und dann hat es, ich überlege gerade, könnt ihr mir helfen, wann gab es die Einführung von dem iPad der 11. Generation, also das mit dem neuen Design, was so teuer war? Ist das jetzt schon?
2018. Dritte Generation war 2018.
Nee, nicht dritte Generation, sondern die, ich meine die neu designt ist, die jetzt noch aktuell verkauft wird. Das ist ja 11.
Na, du meinst das iPad Pro, ne?
Nee, von iPad.
Okay.
Das günstige. Erinnerst du dich?
Ach so.
Die 10. Generation, das war das günstige. Und dann kam dann die 11. Generation, das neue Design, was so viel teurer war. Ich fragte mich nur gerade, in welchem Jahr das kam. Bin mir nicht ganz sicher.
Aber jetzt vom günstigen iPad.
Ja, das günstige, genau.
Mhm. Das war nicht genau so lange da, meine ich, aber ich kann jetzt auch keine Zahl sagen.
Ja, 2 oder 3 Jahre. Ne? Also deswegen frage ich nämlich gerade, weil in 2021 gab es hier einen signifikanten Knick. Es kann gut sein, dass das genau diese Vorstellung von dem iPad gewesen ist. Hier ist das normale iPad nämlich von 20 auf 21 ist das normale iPad von 27% auf 15% runtergebrochen. Und das hat sich dann so ein bisschen verteilt. Interessanterweise hat das iPad Mini da sehr viel kompensiert. Das ist dann auf 14% gesprungen. Ist ja fast dieselbe Größe nochmal. Das iPad Air ist auf 22 geblieben und das iPad Pro hat ein bisschen zugelegt auf 48%. Und dann 2022 hat sich das ein bisschen was erholt. Da ist das iPad wieder auf 21% hochgegangen. Ich meine, also zumindest passt das jetzt hier nach den Statistiken, dass das genau dann da dieser Zeitpunkt gewesen ist, wo alle gesagt haben, boah, nee, das normale iPad ist echt zu teuer und sind dann stattdessen scheinbar zum iPad Mini gegangen, interessanterweise. Und aber nicht zum iPad Air. Das ist die faszinierende Erkenntnis. Und beim Pro hat es sich gar nicht niedergeschlagen. Ja. Na gut, so in 2022 hat sich dann, wie gesagt, erholt. Das iPad auf 21%, das iPad Mini wieder zurück auf 10. Das iPad Air bleibt bei 22 und das iPad Pro bei 47, quasi unverändert. Und dann gibt es wieder einen entsprechenden Boost 2023, da es könnte auch sein, dass da die Kostenreduktion gewesen ist. Ich meine, das war's. Hier geht nämlich das iPad jetzt auf 30% vom Anteil. Das iPad Mini runter auf 8, das iPad Air runter auf 20 und das iPad Pro runter auf 42. Das heißt also, in 2023 haben sie signifikant mehr iPads verkauft, die günstigen, als vorher. Und von den anderen eher weniger. Und ja, in 2024, das ist echt krass, ist das nochmal spürbar nach oben gegangen. Das iPad bei 38%, das iPad Mini bei 9 weiterhin, iPad Air auf 15% runter und das iPad Pro auf 38% runter. Ne, von vorher 47, 48, 42 im Vorjahr. Und jetzt auf 38. So, das heißt, in 2024, der neueste Wert, den Sie jetzt hier haben, sind tatsächlich iPad und iPad Pro gleich groß mit 38% und die anderen beiden in der Mitte quasi unter ferner liefen. Ne? Mini mit 9, iPad Air mit 15. Und das finde ich schon faszinierend. Ne? Also das spiegelt schon richtig gut das wieder, worüber wir in den letzten Monaten geredet haben, also jetzt gerade das Jahr 2024, ne? Denn die Preiseinsparung beim iPad scheint da echt die Käuferschaft wieder zu getrieben zu haben. Ne? Also das muss wohl spürbar zu teuer gewesen sein vorher, genauso wie wir es gesagt haben. Und beim iPad Pro scheint es in die andere Richtung zu sein. Ne? Also das scheint den Leuten zu teuer zu sein, ansonsten wäre es nicht so spürbar zurückgegangen.
Ja, ist ja auch zu erwarten, ne? Also wir sagen es ja selber oft genug und wir sind ja, wir haben ja einige iPad Pros selber gehabt und glaube ich auch teilweise noch im Einsatz. Und es ist ja auch kein schlechtes Gerät, das hat ja auch nie einer gesagt, aber ich finde es halt immer noch eigentlich viel zu überteuert. Ne? Mhm. Und außer du brauchst halt, ne, das haben wir schon mal gesagt, außer du brauchst halt diesen expliziten Stift-Support und sowas. Aber ansonsten machst du einfach mit einem MacBook Air, finde ich, immer noch den besten Deal. Und dieses iPad Pro ist halt für das, was es kann, welche Möglichkeiten du damit hast, finde ich immer noch viel, viel, viel zu teuer.
Ja.
Aber beim iPad kannst du ja auch mittlerweile Stift und Keyboard anschließen, also ja, die Lücke hat sich ja auch geschlossen.
Ne? Das stimmt, genau. Ne? Ja. Wenn du nicht hier den Apple Pencil Pro brauchst und diese 120 Hertz, dann, wie gesagt, bist du halt mit vielen, also es gibt halt zu viele Alternative und ich finde dieses, und das zeigt, scheint ja auch die Zahlen zu zeigen, dieses ich will jetzt nicht sagen Nischenprodukt, weil das ist ein bisschen zu laut gesagt, aber diesen expliziten Anwendungsfall, wo man wirklich das iPad Pro für braucht, der ist halt irgendwie nicht so richtig da. Mhm.
Aber wo du gerade als Alternative iPad Air gesagt hattest, ich finde, das wird hier nicht wiedergespiegelt, dass die Leute jetzt irgendwie reihenweise zum iPad Air gehen, da das ja jetzt quasi auch gesunken ist in den Verkaufszahlen.
Das stimmt, das scheint der Wechsel nicht so vonstatten gegangen zu sein, das ist richtig. Mhm. Wundert mich auch ehrlicherweise ein bisschen. Ich hätte gerade gedacht, das iPad Air 15 Zoll macht dann nochmal einen ausschlaggebenden Punkt. Ja. Aber vielleicht ist da auch einfach der Preisunterschied nicht groß genug, dass halt die Käuferschaft dann sagt, okay, anstatt ein Pro hole ich mir ein R. Ne? Vielleicht sagt die Käuferschaft da dann in der Tat, naja, komm, wenn ich so viel für ein 15 Zoll R ausgebe, dann kann ich auch direkt ein Pro kaufen. Und
Ja, der Preispunkt scheint nicht gut getroffen zu sein, so jetzt zumindest nach dieser Statistik hier abgeleitet. Wir wissen ja jetzt nicht, warum die Verhältnisse so sind, aber deswegen orakeln wir ja auch rum. Aber ja, es scheint schon so zu sein, dass die Leute tatsächlich entweder voll ausgestattet oder die günstigste Variante kaufen. Das ist ja dann quasi das, was hier wieder gespiegelt wird. Und der Preis scheint natürlich da ein großer ausschlaggebender Punkt zu sein. Das wird ja dann hier vom iPad auch reflektiert in den letzten Jahren. Aber ich hätte jetzt das Anwachsen des iPad Airs erwartet und das sieht man hier ja eben gar nicht, im Gegenteil.
Ja, also das wundert mich in der Tat auch, dass da scheinbar nicht der Wechsel so groß ist.
Ja, genau. Ja, schöne Erkenntnisse, wie ich finde. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, das iPad. Das war für mich immer noch so ein bisschen was, eine teure Sonderlocke. Das aktuelle iPad, aber das ist natürlich jetzt zweimal günstiger geworden und es ist natürlich immer noch nicht an dem Originalpreis von dem iPad der 10. Generation dran, ne, was ja echt für 250 Euro über den Ladentisch ging oder so, ne, 275 oder sowas, aber immerhin haben sie darauf reagiert. Ja. Na, schön. Tja, kann man mal weiter beobachten. Apple selber sieht diese Zahlen natürlich auch. In dem Sinne können wir mal gespannt sein, wie sie da jetzt in der nächsten Zeit drauf reagieren werden. Ja, entweder sie holen jetzt die Brechstange raus und machen das iPad unattraktiver. Das wäre dann die Lösung, wenn sie jetzt mit der Brechstange den durchschnittlichen Verkaufspreis hochtreiben wollen. Oder sie realisieren, dass es wichtig ist, dass man ein günstiges iPad hat und bleiben jetzt wieder dabei, was ja auch vorher ja dann eher, ja, es weiß keiner so richtig, warum sie den Preis so hoch gesetzt haben. Ne? Also ob jetzt wirklich die Herstellungskosten da so viel höher gewesen sind oder ob sie einfach nur gedacht haben, sie können da so ein bisschen den Gewinn hochtreiben. Ne? Sie haben ja sehr unterschiedliche Gewinnmargen auf den Geräten drauf, ne? Während die günstigeren Geräte eher so bei 40% Gewinnmarge stehen, liegen die Pro-Modelle ja dann doch eher schon bei 60-65% zum Teil, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja auch immer schwer zu kriegen, diese Zahlen. Aber das muss schon entsprechend hoch sein. Das wissen wir ja auch. Ne? Die Bill of Materials von diesen hochpreisigen Geräten ist ja bei weitem nicht so hoch, wie die Geräte teuer sind. Ja, aber das Thema kennen wir ja. Apple hat halt eben mit Absicht die Verkaufspreise hochgetrieben und natürlich müssen sie das irgendwo in der Marge widerspiegeln. Na gut. Ja, also mal gucken, was sie draus machen. Da wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus. Ne? Beim iPad Pro haben sie jetzt so ein bisschen was einen Dämpfer gekriegt. Beim iPad haben sie auch gelernt, dass das nicht mehr sich frei verkauft hat, einfach nur. Und jetzt haben sie natürlich die Gelegenheit, da entsprechend gegenzusteuern. Da bin ich mal sehr gespannt jetzt, ob sie beim iPad Pro da jetzt kostenmäßig ein bisschen was dagegen angehen werden. Ne, da haben wir ja auch gesehen, dass die Verkaufszahlen spürbar zurückhaltend, sage ich das mal, gewesen sind. Und in dem Sinne könnten sie da vielleicht wieder was zurückrudern. Dass irgendwann mal, ne, Peak-Preispolitik erreicht wird, das war ja sowieso klar. Die Frage war nur, wann. Und das ist ja jetzt wohlgemerkt hier fürs iPad. Jede Produktkategorie hat das natürlich für sich selber. Bei den iPhones bin ich mir noch nicht sicher, ob wir da Peak iPhone schon erreicht haben. Siehe iPhone Fold und $2,500 erwarteten Verkaufspreis.
Ja gut, das ist natürlich für ein Fold relativ normal. Ich glaube, die anderen sind auch so teuer, ne?
Klar.
Fold-Geräte. Für mich ist der Zenit der iPhone schon lange erreicht. Also ich finde, die Pro-Modelle sind in einem Preisbereich, wo es für mich halt wirklich nur noch absurd ist. Und ja, noch mehr muss da bei mir nicht, aber und genauso bei den iPads, ich finde, das ist schon wirklich an der Schmerzgrenze. Vor allem der Benefit einfach wird einfach nicht um das Maß besser oder mehr. So. Und deswegen finde ich, aber scheinbar bin ich da ja einer der wenigen, ne? Also die Verkaufszahlen sprechen ja für sich. Und es gibt scheinbar immer noch genug Leute, die sich jedes Jahr ein neues teures iPhone oder iPad leisten und solange das so geht, wäre Apple ja auch doof, das nicht weiterzutreiben.
Ja, natürlich, klar. Ja. Die Frage ist einfach nur, wann sie das Ende der Fahnenstange erreichen und für sich selber muss man sich halt eben dann auch immer bewusst machen, dass sie die Preise am Treiben sind und dass man da nicht einfach alles mitmachen muss, einfach nur, weil Apple sagt, hier ist es ein bisschen teurer. Ne? Ja, in dem Sinne. Um gerade noch vom Chat zu sprechen, hier im Chat ist sehr viel Liebe für das iPad Air. Um das gerade noch zu sagen, ne? Also so wie wir ja auch sagen, Air ist ja eigentlich ein schöner Kompromiss, ne? Sehen wir ja auch so. Also wer das iPad Pro nicht bezahlen möchte, beim Air bekommt man fast alles, außer jetzt halt eben die paar Pro-Features wie 120 Hertz und Co. Und ja, Face ID.
Ne? Ja, also Face ID ist in der Tat noch so das, sagen wir mal, oft genug, ne, was am meisten wehtut. Aber ich finde, ansonsten ist echt das eher ein tolles oder das beste Produkt eigentlich. Mhm.
Ja, genau.
Sehen aber kostet halt auch wieder 1.000 Euro, ne?
Ja, klar.
Das war eigentlich vergessen. Das ist halt trotzdem nicht günstig, ne? Ist halt trotzdem verdammt teuer.
Ich nehme mal an, ne, das, was wir eben gesagt hatten, ne? Also dass die Leute vielleicht sich dann denken, wenn ich jetzt schon so viel bezahle, kann ich auch gleich ein Pro nehmen. Ne? Aber ja, es ist schade. Ne? Also die Differenzierung könnte da irgendwie noch ein bisschen besser sein, denke ich mir mal.
Definitiv, ja.
Naja. Na schön. Ja, wie gesagt. So viel zu den Statistiken. Und damit sind wir auch durch die Nachrichten und kommen zur jüdischen Küche. Und da haben wir diese Woche auch mal wieder eine bunte Sammlung. Jetzt geht es natürlich rund in alle möglichen Richtungen. Und anfangen wir diese Woche mit AI. Loop Capital, entdeckt von Investors Business Daily, hat irgendwie berichtet, ich nehme an, das ist wieder so ein Börsen-Newsletter oder sowas, so was Kostenpflichtiges, hat hier entdeckt, dass Loop Capital da berichtet hat, dass Apple interessanterweise Nvidia AI-Server zu planen scheint. Und zwar richtig fett, so wie da jetzt irgendwie rausgefallen ist. Ich nehme an, da gab es irgendwie eine Börseneingabe oder sowas. Denn Apple plant für $1 Milliarde AI-Server zu kaufen. Plattformanbieter, die sie da verwenden sollen, SMCI, das ist Super Microcomputer, und Dell sein. Und sie planen da wohl 250 NVIDIA NVL72 Systeme zu kaufen. Das könnt ihr nachgucken. Da gibt es sogar Seiten, wo das schön beschrieben ist, was man da so kaufen kann, was man sich da so ins Rechenzentrum stellen kann. Das sind so relativ vollständig ausgestattete Systeme hier irgendwie für 3,7 bis 4 Millionen Dollar, so preismäßig. Und die sollen ausgestattet sein mit 36 Grace CPUs und 72 Blackwell GPUs. Ich habe ja ehrlich gesagt da so gar nicht irgendwas mit am Hut, deswegen kann ich das nicht wirklich einschätzen, aber ja, ist halt eben so ein dickes Server-Rack, ne? Das sind irgendwie so 2 oder 3 Server fest miteinander verbunden, so klassische Rack-Größen meine ich jetzt, und das scheint also dann irgendwie so eins von diesen Dingern zu sein. Und ja, die große Frage, die da letzten Endes aufkam, die jetzt hier vor allen Dingen dann von der Nachrichtenpresse hinterhergeschrieben wurde, das war, wofür mag Apple das brauchen? Fragezeichen, Fragezeichen. Wollen sie eventuell ihre Apple Intelligence jetzt doch mit Nvidia-Hardware machen? Na Sascha, was das denkst du, was machen sie?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben sie doch ein bisschen viel Arbeit in die Private Compute Cloud gesteckt. Mhm. Ich glaube eher, sie brauchen das zum Training. Ne? Also sie werden da selbst trainieren wollen, also auf eigener Hardware trainieren, weil ich glaube, am Ende ist das ein Kosten-Nutzen-Faktor, wenn du die Ressource einkaufst, ist sie ja auf Dauer einfach teurer, ne? Wenn du sie lange brauchst, als wenn du investierst und sagst, ich kaufe mir mein eigenes System dafür. Und ja, ich vermute mal einfach, da werden sie gesagt haben, okay, ja, und man darf immer nicht vergessen, du musst die Ressource ja auch einkaufen können, ne? Also wenn die irgendwie, ich nenne es jetzt mal, ausverkauft ist, ne? Ja. Wenn du keinen Anbieter findest, der dir die Ressourcen bereitstellen kann, gerade aktuell, du willst aber oder musst trainieren dein LLM, weil du vielleicht nicht marktüblich gut bist, was man jetzt bei Apple Intelligence mal so sagen dürfte, dann und du brauchst da dauerhaft oder zuverlässig zumindest Ressourcen, dann kannst du natürlich bei eigener Ressource das deutlich besser, die Verfügbarkeiten und einplanen, und das macht ja dann auch Sinn, und eine Milliarde Dollar ist ja jetzt für Apple vertretbar.
Ja, wohlgemerkt, das sind nur 250 Systeme, ne? Also das ist so ein Rechenzentrum voll, vielleicht noch nicht mal, ne? 250 von diesen Dingern, die so mehr oder weniger 3 Racks groß sind. Ja, vielleicht ein halbes Rechenzentrum oder sowas, ne? Je nachdem, wie groß das Rechenzentrum ist. Aber ja, ne, prinzipiell, du hast recht. Also wenn du jetzt zum Training Rechenzeit brauchst, dann ist es ja auch egal, ob du jetzt das Secure Enclave eingebaut hast oder nicht. Ne? Da geht es ja nur bei dem Ausführen der Apple Intelligence Sachen drum. Und hier geht es ja ums Training, und beim Training spielt das ja überhaupt keine Rolle. Und natürlich geht man dann hin und kauft einfach, was man bekommt. Ja, natürlich könntest du dir selber solche Rechnersysteme zusammenbauen, aber dann musst du natürlich auch alles selber machen. Ne? Dann machst du nicht nur den Chip selber, der ja gerüchteweise noch gar nicht fertig ist, sondern du musst auch noch das Board designen, du musst jemanden die fertigen lassen. Das ist ja quasi schon eine Kleinserie, die du da brauchst, ne? Um dann irgendwie 2, 3 von deinen Rechenzentren damit voll machen zu können. Und
Bisschen zur Software, ne? Auch das Ganze zu trainieren, genau. Und sowas, das musste ja auch irgendwie.
Muss ja ein Cluster machen.
Also das klingt immer so einfach, aber das ist ja nicht mal eben 2 Computer ineinander stöpseln und sagen, so,
genau,
let's train in LLM, ne? Also ganz so simpel ist das Ganze ja am Ende dann doch nicht. Und wenn es da etablierte Systeme gibt, die funktionieren, die genutzt werden, die gewartet weiterentwickelt werden, gerade auch die Softwaretechnik dahinter, die du ja am Laufen halten musst, wo neue Features kommen, wo Dinge optimiert werden, das musst du alles nicht selber machen. Das ist ja gerade ein heißer Pfad, sage ich jetzt mal, das ganze LLM-Thema. Und der kaufst halt lieber ein. Und nutzt dann das, was da ist, anstatt da das Rad neu zu erfinden. Das haben sie ja jetzt schon bei der Ausführung gemacht. Das reicht auch. Und das wird teuer genug sein am Ende für sie, das so dahinzustellen.
Also wahrscheinlich wirst du es günstiger bekommen, wenn du es selber machst. Aber dann musst du es schon in großem Maßstab machen, weil, ne, das muss sich dann ja amortisieren, dass du selber einen Chip entwickelst und selber ein Board bauen lässt, aber jetzt so die anderen Anbieter wie Google und Co., die machen das ja selber. Ne? Und also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile auch andere Sachen kaufen oder immer noch andere Sachen kaufen, aber die haben ja zumindest ihre eigenen Systeme, Amazon glaube ich genauso.
Meinst du jetzt die eigenen Prozessoren, die TPUs von Google zum Beispiel, die sie da nutzen? Ja gut, das sind ja nur optimierte Prozessoren. Ne? Das, ich meine, letztendlich sind das ja die Nvidia-Prozessoren auch. Die sind ja für die LLMs optimiert. Und das kann natürlich auch, wie gesagt, das ist ja jetzt nichts Riesiges. Das kann ja jetzt für ein Apple auch erstmal, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, für die Spielwiese sein.
Na? Ja, also letzten Endes, du baust halt eben einfach Kapazität auf. Das wird natürlich nachher in so einem Cluster-Management-System oder sowas wahrscheinlich irgendwie dann einfach gemanagt werden. Und dann kann man halt eben da komplett dann die Lerngeschichten drauf laufen lassen. Ne? Nehme ich jetzt mal an. Ich habe da mich nicht mit beschäftigt. Aber ja, so prinzipiell wird sich das wahrscheinlich sehr massiv parallel verteilen lassen. Und ja, dafür muss man dann einfach entsprechend die Sachen da haben. Und da zählen halt eben auch solche Dinge wie natürlich Preis und Leistung, aber auch Verfügbarkeit. Ne? Weil allgemein ist ja aktuell wirklich dieser Bereich ziemlich leer gefegt. Ne? Die Preise sind auch enorm hochgegangen, deswegen, weil da so extreme Nachfrage gerade jetzt bei Nvidia besteht. Und ja, in dem Sinne sind sie wahrscheinlich froh, dass sie überhaupt irgendwas bekommen haben. Und gerade dann auch in diesem, wenn es dann so in Richtung Milliardenpreise geht, wird man jetzt auch nicht unendlich viel ordern können. Und ja, vielleicht fahren sie einfach mehrspurig und arbeiten auf der einen Stelle, auf der einen Seite an dem eigenen System und bei dem auf der anderen Seite schaffen sie halt eben einfach an, was sie kriegen können, damit sie den Vorteil der gesteigerten CPU-Leistung haben. Ja, sie werden bestimmt eine Menge zum Trainieren haben. Ne? Gerade wenn sie jetzt nachholen müssen, können sie sich ja nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Kapazität da so ein OpenAI zur Verfügung hat mittlerweile. Aber
keine Ahnung. Das wird das neue Siri Optimization Cluster. Dass Apple mal ein bisschen Gas gibt. Nein, aber ist natürlich klar, ne? Wenn die Hardware vor Ort haben, da ist ja auch Ausfallsicherheit. Was ist, wenn die Cloud-Anbieter aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sind, sei es Krieg oder weiß der Henker, was in Taiwan da noch passiert? Ich glaube, die sind gut beraten, möglichst viel Kapazität in Amerika zu haben, um die Sachen zu trainieren, weil die Situation wird ja immer dramatischer.
Das stimmt. Ja, guter Punkt. Also, wenn man die Finger drauf halten kann, ist es wahrscheinlich auch nicht falsch. Ja. Na schön. Ja, würde mich mal interessieren, was da jetzt so ein Anbieter wie OpenAI hat. Keine Ahnung. Habt ihr da mal irgendwas von gelesen? Wahrscheinlich ist das ein dramatisches Betriebsgeheimnis. Ne? Werden sie bestimmt nicht rauslassen.
Ja, die nutzen ja auch die Kapazitäten von Microsoft teilweise.
Ja klar, also die Cloud-Geschichten, das ist logisch, aber ob jetzt OpenAI da irgendwie groß Kapazität stehen hat, wir wissen ja, dass irgendwie Meta, Google und Co. eine Menge eigene Kapazitäten aufgebaut haben, zumindest hat man das immer wieder gelesen, ne? Ich weiß auch nicht, wie viele, ne? Wenn wir jetzt hier so von solchen Systemen sprechen, wie viele mögen die dann haben, 1.000, 10.000? 100.000, was ist da realistisch?
Ich habe nie. Das ist eine gute Frage. Ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die Zahlen, das ist halt wirklich Geschäftsgeheimnis. Aber wenn du siehst, wie Nvidia durch die Decke gegangen ist und was die da für Fortschritte machen im Chip-Bereich, also ich glaube, da ist eine Menge bei Nvidia geordert worden.
Ja, klar. Also Nvidia ist ja der größte Nutznießer davon tatsächlich gewesen, weil sie einfach an der richtigen Stelle die richtige Lösung zur Verfügung gehabt haben. Ne? Da haben sie ja tatsächlich Glück gehabt, dass sie da entsprechend genau das richtige Produkt hatten für diesen Bedarf. Ja, sehr schön. Naja, so. Also, wie gesagt, Apple kauft 250 Systeme. Keine Ahnung, wenn ich mal irgendwo Zahlen sehe, werde ich sie mal bringen, aber ich befürchte ja, wir werden so schnell keine Zahlen sehen. Na schön, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar iOS 19 Design. Da ist natürlich jetzt momentan die Gerüchteküche am Brodeln und tatsächlich überschlagen sich da die Meldungen ein wenig. Jetzt diese Woche legte das los mit John Prosser, von dem haben wir ja schon länger nichts mehr berichtet, dass ne, in der Vergangenheit von den Apfelnerds haben wir auch häufiger mal über John Prosser gesprochen. In der letzten Zeit hatte er sich da leider keinen guten Namen gemacht und auch nicht wirklich zuverlässige Quellen scheinbar mehr gehabt, sodass er dann da so ein bisschen was ne, aus der Sichtbarkeit der Gerüchteküche verschwunden ist. Aber jetzt diese Woche hat er dann irgendwie seinen Podcast wieder abgestaubt. Genius Bar heißt er. Und letzten Endes hat er da jetzt irgendwie angebliche, ich sag das mal so dazu, mit dem journalistischen angeblich dabei, angebliche Mockups von iOS 19 gezeigt. Also er macht das ja immer so, dass er nicht irgendwie Original-Screenshots zeigt. Das hat er in der Vergangenheit auch schon immer so gemacht, um seine Quellen zu schützen. Klar, Apple hat da auch eine Menge Zeug drin, wo sie eventuell herausfinden können, wer das geleakt hat. Ne? Das ist Apple ja immer so ein Dorn im Auge, dass solche Sachen rauskommen. Und deswegen pflegt er da im Allgemeinen die ja eigentlich sehr löbliche Vorgehensweise, da die Quellen zu schützen und dann Mockups daraus zu machen. Jetzt an der Stelle ist es aber dann halt eben nicht ganz klar, was er dann da für eine Quelle genommen hat. Wir können erstmal einmal kurz erzählen, was er gezeigt hat. So, also er hat jetzt eigentlich nur im Podcast da einmal so schnell kurz die iMessage-App gezeigt, hat also einen Screenshot mehr oder weniger gezeigt und dann in einem späteren Video, was er dann irgendwie am nächsten Tag rausgehauen hat, dann irgendwie noch 2-3 weitere Screens, aber jetzt gar nicht so wahnsinnig viel und hat sich auch nur so auf ein paar Designelemente bezogen. Sehr auffällig, ja, also ich packe mal einen Link in die Shownotes, da könnt ihr euch vor allen Dingen das YouTube-Video von ihm mal angucken, wo man dann das halt eben zum Großteil sehen kann. Und habt ihr euch das angeguckt, Jungs? Habt ihr die runden Buttons gesehen?
Ja.
Habe ich nicht gesehen.
Okay, dann, gut. Also, kurz zu umschreiben, für die Leute, die es nicht gesehen haben, also das, was man jetzt in dem Messages-Mockup sieht, was er halt eben da vor allen Dingen gezeigt hat, das ist, dass Standard-Buttons jetzt scheinbar ein rundes Outline haben sollen. Da hatte er jetzt irgendwie oben rechts und links in der Messages-App irgendwie Standard-Buttons drin und die hatten beide halt eben irgendwie so eine runde Hinterlegung. So, also das soll wohl dem Vision Pro-Design nachempfunden sein, wo ja die Icons rund sind, aber natürlich jetzt auch nicht alle Buttons. Ne? Also ich jetzt als jemand, der ja auch jetzt schon jahrzehntelang UIs entwickelt hat, muss, wenn ich diesen runden Button da sehe, einfach nur WTF sagen. Ne? Also wenn das jetzt der neue Standard-Button ist, dann fresse ich einen Besen. Ganz ehrlich. Ja. Also ich schließe nicht aus, dass Apples Designabteilung so crazy abgedriftet ist. Das hatten wir ja auch schon mal, das Thema. Ja, aber krass. Also wenn das stimmt, ne? Also diese runden Buttons, das macht einen ja wahnsinnig.
Also ich muss zugeben, ich finde die richtig runden, wo sie jetzt nur Icons drin hatten, da war ja kein Text mit bei.
Nee, oben war Edit und dann war rund dieser Kreis drumherum. Das war textuell und dann ein Kreis drin.
Drumherum. Okay, ich hab jetzt nur die, bei welcher App war das mit dem Edit?
Bei dem Messages-Screenshot, den Haupt-Screenshot, den er. Hast du nicht gesehen?
Warte, guck ich. Ja, wir sind gerade nicht so aktiv mehr im Kopf. Ich gucke mal gerade, ich habe gerade das Video offen. Da ist Messages. Oder habe ich jetzt gerade kein Edit? Ich sehe da nämlich nur die Kamera-App. Und da sind die Buttons alle rund.
Ja, die Kamera-App, die hat er dann nachher noch gezeigt. Genau, aber das ist ja wie gesagt ein Mockup. Er berichtet nur, dass die irgendwie slick und animiert sein soll. Das hatten wir ja auch schon gehört, dass sie da was Neues machen sollen. Die sieht ja soweit ganz hübsch aus. Aber
der Messages, die Buttons meinte ich, ne? Also die da auch in der Kamera-App dann sind, die sind ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal bubblig, ne?
Genau.
Und da muss ich zugeben, ich finde es etwas intuitiver zu raffen, dass man da drücken soll, als bei dem Platten, komplett Flat-Design.
Ja.
Das finde ich, das, was ich auch immer sage, ich habe jetzt gerade den Snapshot hier von der Kamera offen, wo dann auch diese Zoom-Faktoren sind, also 0,5, 2 und 5 und sowas, ne? Ich finde, das ist irgendwie für mich intuitiver, dass das druckbar ist, ne? Weil das so ein bisschen 3D-Effekt bubblig hat, wo ich sage, okay, kann ich draufdrücken. Ich kann mir das halt nicht vorstellen in einem Button mit so richtig mit Text. Er hat zwar da unten das mit den Fotos und Videos, das ist so ein bisschen in die Richtung, finde ich jetzt auch noch okay. Als nächstes kommt dann dieser Alert, ne, wo Location abgefragt wird, den jeder kennt. Mhm. Da sind sie ja sehr rund, aber da fehlt wieder dieses komplett Bubblige. Das ist einfach wieder nur so ein Flat-Button. Der hat nur eine andere Farbe gekriegt. Das finde ich wieder doof.
Genau.
Ne, also das finde ich wieder ungünstig. Erstens, weil es irgendwie für mich nicht konsistent wäre.
Ja.
Ne, weil die einen haben ja dieses schönen, ich kann einmal nur bubblig zu sagen, ihr wisst, was ich meine, dieses Schimmernde so ein bisschen. Ne? Für mich sieht das immer so ein bisschen aus wie so eine Seifenblase, die platzt, wenn man drauf drückt. Ich finde das aber irgendwie intuitiv und die Buttons jetzt hier für den Alert, die sind wieder so, ja, außer dass sie einen höheren Corner-Radius haben, ansonsten ist das ein Standard-Button, ne? Also so ein bisschen, also ich finde, die sehen nicht gut aus, das passt irgendwie nicht.
Um es mal zusammenzufassen, die sehen nicht fertig aus, oder? Würdest du das auch so
genau,
sagen?
Genau, ja, genau, das sieht irgendwie noch nicht
sehr gut
durchdacht aus.
Das ist nämlich dann genau der passende Übergang zur zweiten Meinung diese Woche dazu. Also John Prosser fing halt eben an, vor allen Dingen in dem Podcast hat er dann erstmal nur den Messages Mockup gezeigt und dann halt eben später dann in seinem Video dann noch mehr Mockups, aber halt eben viele Dinge, wo man den Eindruck hat, so wie Sascha das gerade schon sagte, dass es irgendwie nicht ganz fertig ist. So. Und vielleicht ist das dann auch der Grund, dass das halt eben alles nochmal irgendwie so schnell hingehauen war. Denn, und jetzt kommen wir zu Mark Gurman, übrigens John Prosser böses Gurman-Bashing gemacht, ne? Hat irgendwie behauptet, Gurman hätte das alles bei ihm abgeschrieben. Da sage ich lieber nichts zu. Gurman hat sich in der letzten Zeit als ein großartiger Berichterstatter herausgestellt, ne? Also auf den lasse ich ja momentan echt nichts kommen. Und na gut, also Gurman hat sich da gewehrt, in Anführungsstrichen, hat dann irgendwie einen Post auf X gemacht und hat Prosser eben vehement widersprochen und hat gesagt, das sei überhaupt nicht repräsentativ für das, was wir auf der WWDC sehen werden. Zitat von ihm jetzt übersetzt. Und er sagte dann noch dazu seine eigene Vermutung, und zwar, das scheinen entweder sehr alte Builds zu sein, von denen er da die Mockups gemacht hat, oder was er eben gesehen hat, John Prosser, oder vage Beschreibungen zu sein, auf denen das basiert. So, das ist jetzt seine Vermutung, ne? Das ist natürlich jetzt auch Downplaying von dem, was John Prosser jetzt weiß. Ich nehme mal an, dass es sich eher um einen alten Build handelt, denn nach dem, was Sascha gerade schon gesagt hatte, könnte sein, dass das halt eben einfach bei weitem nicht fertig war, dass sie da irgendwie nur Teile hatten, so wie die Fotos-App und so ein, zwei andere Sachen. Hat Prosser da auch noch gezeigt, wo jetzt irgendwie die neuen Apps, die auch, oder die eine neue App, die neu gekommen ist, die soll auch irgendwie schon ein bisschen an das Design erinnern. Clips war es eben nicht.
Die Apple Sports App tut das?
Nee, die Invite meinst du.
Die Invite, die hatte er genannt. Und die neue Sports-Geschichte, genau. Ja.
Genau, also die Apple Sports App hat ja sogar schon so ein Menü drinne. Das sieht für mich weniger aus wie Vision OS und mehr wie Apple, wie TVOS.
Ja,
genau. So ein bisschen, weil der Unterschied, um das ein bisschen klarzustellen, den ich da ziehe, ist, Vision OS hat ja genau dieses shiny, bubblige. Und TVOS hat mehr abgerundete Ecken, aber hat nicht diesen 3D-Effekt. Und ich finde, witzigerweise, gerade diesen 3D-Effekt für die Usability relativ interessant. Mhm. Ne, weil er irgendwie das Drücken klarer macht. Und das scheint zumindest mal in der Apple Sports App nicht ganz der Fall zu sein. Aber auch hier ist ganz klar zu sagen, die ist ja gekommen und beziehungsweise ist ja auch da. Aber natürlich nicht mit dem aktuellen SDK gebaut und sowas. Ne? Also auch da ist ja, das ist Richtung, dass das Design sich ändern soll, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das so aussieht.
Ja, also das kann schon sein, dass sie da die Komponenten verwendet haben, die da schon entworfen worden sind. Ja, wahrscheinlich werden sie da auch intern irgendwie das als Bibliothek entwerfen oder wie auch immer das da konkret läuft. Habe ich noch nie was zu gehört. Ja, oder das waren halt eben einfach Experimente, dass sie dann in da Custom-Kram gebaut haben und ausprobiert haben, wie das rüberkommt. Keine Ahnung. Ne? Kann man alles als Vermutung stehen lassen. Naja, so. Also letzten Endes einfach mit ein bisschen Vorsicht genießen, was John Prosser da gezeigt hat. Ich packe trotzdem mal Links in die Shownotes. Könnt ihr mal gucken, euch selber eine Meinung machen. Aber nehmt halt eben bitte die Kritik von German da zur Kenntnis, dass das nicht so aussehen wird, wie das final kommen soll. Und er sagte hier ausdrücklich noch, erwarten Sie im Juni mehr von Apple. So, also das ist wohl wirklich in dem Vergleich, was er weiß, nicht viel gewesen. Ne? Und das sollte man einfach wissen. Ja, also fallt nicht vom Glauben ab. Das tue ich erst, wenn ich das Originaldesign sehe. Ne? Vorher ist das ja, alles nur Gerüchte.
Genau, man darf ja vor allem auch schon nicht vergessen, dass selbst die, dass selbst was wir auf der WWDC sehen, sich ja bis zum Release nochmal ein bisschen ändern kann und sowas. Auch das gab es schon oft genug.
Ja, wobei der Designansatz sollte dann natürlich soweit da
der sein. Der wird schon großteils fertig sein, aber trotzdem werden sich da natürlich dann oder ändern sich da immer noch teilweise Kleinigkeiten. Deswegen warten wir es mal ab und nur das, was Apple natürlich am Ende vorstellt. Ist eine klare Aussage.
Genau. Ja. So ist es. Und wir sind sehr gespannt darauf, wie es letzten Endes aussehen wird. Die Hoffnung ist ja schon da, dass es ordentlich wird. Ne? Muss ich ja echt auch mal sagen.
Ich hoffe es auch sehr.
Ich wünsche also es
sie,
mir.
Ich sage immer, Sie können damit sehr viel richtig machen.
Ja, aber leider auch viel falsch.
Genau. Neuen Designansatz, genau. Aber auch verdammt viel falsch. Ne? Also, ja. Ich bin sehr gespannt, gerade was die Usability angeht und sowas und Accessibility. Also warten wir es ab.
Ja, genau. Na schön. So, dann haben wir noch eine Kleinigkeit hier für Thorsten. Und zwar in einer Frage- und Antwortrunde hat Mark Gurman die Frage bekommen, ob er denn etwas gehört habe von der Rückkehr eines möglichen, also von der möglichen Rückkehr eines iPhone Mini, da ja jetzt aktuell das iPhone-Portfolio durcheinander gewirbelt wird, ist das natürlich eine Frage, die von den Fans der kleinen Geräte schnell wieder aufkommt. Und Gurman hat ganz klar gesagt, er sieht da gar nichts kommen aktuell. Also für die nächsten Jahre sieht er da leider nichts auf dem Weg.
Ja, hatten wir ja bei den Statistiken gesehen, ne? Die haben ja wirklich nicht leider nur eine Randrolle gespielt.
Ja, beim iPad auch vor allen Dingen, genau. Ne? Also das
ja, bei Mini meine ich jetzt, iPhone Mini.
Ja, stimmt, richtig. Aber mittlerweile wird es ja nicht mehr verkauft, genau. Es ist ja jetzt letztes Jahr eingestellt worden, das letzte iPad Mini. Das war ja das 13 Mini. Und mittlerweile gibt es sie gar nicht mehr. Und deswegen sind auch die Rufe da immer noch da. Ja, also ich bleibe dabei, dass es da halt eben eine gewisse stetige Fanbasis von diesen kleinen Geräten gibt. Und meine Meinung ist ja da an der Stelle, dass sie sich da keinen Schaden mit tun würden, da auch noch so eine kleine Version zu verkaufen. Sollen sie halt eben ein bisschen abspecken. Ne? Also die letzten Mal, wo sie es verkauft haben, haben sie versucht, Feature-Parität zu machen mit den anderen Geräten. Das ist natürlich wegen der Größe schwer gefallen, das ist irgendwie auch klar. Aber jetzt so ich weiß nicht, halt eben einfach ein kleines, so unten dran gehängt. So ähnlich wie das 16e quasi. Ne? Da hätten sie auch noch eine kleine Version von machen können und oder das als kleine Version. Ja, gut, ich schreie auch immer nach kleineren Geräten, wie ihr seht. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass sie da gar nichts mehr im Programm haben. Einfach weil es eine gewisse Fanbase ja gibt. Aber die Zahlen scheinen es ja wohl nicht zu bestätigen. Ansonsten hätten sie es ja nicht eingestellt. Ja, gut. Haben wir beim HomePod damals auch gesagt.
Gut, das war aber auch eine sehr merkwürdige Nummer. Also ja, der HomePod ja. Mit, ich nehme ihn vom Markt und dann, ach so, ups, wir haben vergessen, hier ist ein neuer. Das war, es war schon sehr merkwürdig. Also auch so ein Thema, was ich nie verstanden habe. Aber gut, ja.
Vielleicht erleben wir ja eine Wiedergeburt beim Foldable.
Ein Foldable
ein,
ja, Mini.
Ein Mini in Foldable.
Das wär's.
Ja. Ja, okay. Ist nur die Frage, ob du dann den Preis bezahlen möchtest.
Ja, das ist die große Frage, auf jeden Fall. Also das iPad Air wird ja sehr dünn und wenn die dann noch den Formfaktor ein bisschen runterkriegen und es ein bisschen dicker machen, dann könnte man daraus schon ein Foldable machen. Aber erstmal abwarten, bis das Air kommt.
Ja, mal schauen. Lass mal abwarten, was da jetzt an Foldables kommt, wo du das gerade ansprichst. Ne? Wir wissen ja, das iPhone Fold ist jetzt schon soweit ausgearbeitet, dass es ja nächstes Jahr kommen soll. Und es heißt ja, dass es zwei Modelle geben soll, wobei eins noch ein größeres Display hat. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob das dann genau denselben Formfaktor hat und einfach nur eine größere Variante sein soll oder ob das dann jetzt quasi ein iPad vom Design her ist, was dann foldable ist. Prinzipiell scheinen sie da aber ja an zwei unterschiedlichen Geräten zu arbeiten, wovon wir aber aktuell quasi von dem zweiten gar nichts wissen. Deswegen mal ein bisschen was mit Vorsicht genießen. Vielleicht machen sie da ja auch noch ein iPad Fold. Und dann, ja, aber keine Ahnung. Ich würde jetzt, wenn ich das machen würde, wahrscheinlich eher in Richtung größeres iPad gehen, wenn ich sowas mache und nicht kleiner. Aber keine Ahnung, wo sie da rauskommen. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt allerdings ja auch ein iPad-Mini-Nutzer. Ich wäre auch mit so einem kleinen iPad, was man ausfalten könnte, gar nicht so unglücklich. Mal vom Preis jetzt abgesehen. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, was die da bringen wollen. Die Frage ist halt eben Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Wenn sie dann irgendwann mal so weit sind. Na, schön. So, dann machen wir weiter. Natürlich Mark Gurman, wie schon eben gesagt, hier aus vollen Rohren am Feuern aktuell und deswegen natürlich auch wieder hier weitere Meldungen von ihm. Einmal hat er hier einen Artikel geschrieben und zwar hat er berichtet über Verstärkung für Deirdre O'Brien. Wir erinnern uns, Deirdre O'Brien hat, nachdem Carol Surface weggegangen ist, die hatte ja, was hatte die gemacht? Retail, ne? Ist sie, glaube ich, gewesen. Deirdre O'Brien hatte sich ja dann, die vorher Retail und People gemacht hatte, sich dann nur auf People, also Human Resources im Prinzip, dann konzentriert. Und als Carol Surface dann wieder gegangen ist, die ist ja dann irgendwie 2 Jahre da gewesen oder so, Pi mal Daumen, dann hat Deirdre O'Brien wieder beides übernommen, sodass sie jetzt wieder offiziell SVP Retail und People ist, ja, seit 2024 wieder. Und ja, sie scheint jetzt wieder Verstärkung zu bekommen für den Store-Bereich. Und zwar soll sie da jetzt von Vanessa Trigub oder Trigub als Vice President ergänzt werden. Interessanterweise machen sie es dieses Mal anders als mit Carol Surface. Carol Surface war ja SVP Retail und Deirdre O'Brien war dann SVP People und jetzt bleibt Deirdre O'Brien SVP Retail and People. SVP sind die Senior Vice Presidents, ne? Das ist die oberste Kategorie direkt unter Tim Cook. Und die Vanessa Trigub, die wird jetzt Vice President of Stores and Retail Operations. Das heißt also, sie wird dann an Deirdre O'Brien berichten und halt eben quasi ein Level drunter aufgehängt sein. Warum auch immer sie scheinbar der Meinung sind, dass sie es da jetzt anders machen müssen, als sie es in der letzten Zeit gemacht haben. Keine Ahnung, was überhaupt dieses Zusammenbringen von Retail und Human Resources angeht. Bin ich immer ein bisschen was verwirrt, warum das bei Apple so zusammengegangen ist. Aber ja, gut. Irgendwie scheint das besser zu sein als andersrum. Das hatten wir ja auch dann mittlerweile mehrfach schon. Ne? Was nicht gut gegangen ist oft. Was auch immer das Problem war, da hat man ja oft nicht viel zu gehört. Aber irgendwo gab es dann immer Probleme, sodass dann relativ schnell die SVPs für Retail wieder verschwunden sind. Ja, wollen wir mal schauen, ob sie damit glücklicher sind. Ne? Kleine Personalie. Na schön. So, dann haben wir hier noch eine kleine Meldung von Instant Digital auf Weibo. Das ist ja auch so ein Leaker, der immer wieder mal Kleinigkeiten raushaut. Auch diese Woche hat er eine Kleinigkeit rausgehauen. Wir erinnern uns daran, dass wir letzte und vorletzte Woche ja schon über Liquid Metal gesprochen hatten und dass es jetzt in dem Scharnier des iPhone Fold zum Einsatz kommen soll. Das erste Mal in Massenproduktion scheinbar. Und Instant Digital auf Weibo wusste da ein spannendes Detail zu berichten, wo wir uns letzte Woche noch gefragt hatten, was jetzt irgendwie die Besonderheit nochmal genau eigentlich ist bei Liquid Metal. Und zwar schrieb der hier, dass Liquid Metal 2,5 Mal stärker und härter als Titan sei. So, das ist jetzt einfach nur ein Vergleichswert, den wir mal für den Moment so stehen lassen. Ja, ich habe das nicht überprüft. Ist auch schwer, da diese Aussagen jetzt irgendwie zu überprüfen an der Stelle. Aber ja, es soll also 2,5 Mal härter als Titan sein. Vor allen Dingen auch stärker im Sinne von, dass es weniger flext. Das Thema kennen wir ja mit den Sim-Eject-Tools, die sich nicht verbiegen lassen. Ja, ich teste das immer wieder gerne so. Es ist erstaunlich eindeutig, welche die Liquid Metal Sim Eject Tools sind und welche nicht. Und
sieht man das nicht auch daran, dass die flacher sind? Also, dass die Sim Eject Tools mit Liquid Metal so flach sind? Es gab ja stellenweise auch welche, die so rundlich sind.
Ja, genau. Die neueren, die sind ja eigentlich eher diese Büroklammer-Designs. Die sind auf keinen Fall mehr Liquid Metal gewesen. Das haben sie ja irgendwann wieder aufgehört.
Beim 16 Pro sind wieder Liquid Metal dabei.
Echt? Dann habe ich die nicht gesehen. Sind das dann auch runde?
Nein.
Sind das wieder diese flachen von damals?
Ja.
Okay.
Dann meine ich.
Okay. Aber
ich gucke ja nochmal nach.
Könnte sein, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt im dritten Jahr nichts gekauft. Vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Ja, kann sein. Aber prinzipiell, also mein Kenntnisstand war, dass sie jetzt seit einigen Jahren keine mehr gemacht hatten, aber umso schöner, wenn es sie wieder gibt. Ist auf jeden Fall sehr eindeutig, ihr müsst einfach nur hingehen und sie verbiegen. Wenn sie sich verbiegen, dann sind sie es nicht. Ja. Ja, und gerade dieses Büroklammer-Design, was sie in der letzten Zeit verstärkt gehabt haben, das ist ja auch sehr flimschig gewesen. Also das konntest du ja problemlos wirklich sofort.
Das hat sich vor allem so leicht verbogen, da hatte ich manchmal Schiss, dass das überhaupt nicht, dass die das Sim-Eject-Ding aufkriegt.
Ja, genau, richtig. Da habe ich dann auch gerne dann die guten alten Liquid Metals wieder rausgeholt.
Das kann ich nachvollziehen. Also die waren wirklich oder sind wirklich sehr schlecht.
Also die neueren,
ja. Ja, genau. Die alten, die mit Liquid Metal sind genial, ne?
Ja, also
das ist ja ganz anders. Also da ist auch keine Sorge, dass du das ins iPhone steckst, feste drückst und das bricht irgendwas ab. Ja. Aber bei den neuen weißt du ja immer nicht, ob das komplett wieder rauskommt. Also
ja.
Bin mir manchmal nicht so sicher.
Also ich kann mich noch daran erinnern, wie wir damals so, als die dann regulär in den Paketen drin waren, so in der Firma, uns da einen Spaß daraus gemacht haben, zu versuchen, diese Liquid Metal Eject-Tools zu verbiegen. Ja, da haben wir so eine Wette aufgemacht. Ne? Irgendwie Geld gewettet, wer so ein Eject-Tool verbogen bekommt, mit den Händen, ohne Tools. Und weil wir einfach mehrere da so vor Testgeräten rumliegen hatten. Ne? Da kommt man ja auf so blöde Ideen. Und es hat tatsächlich niemand geschafft. Also du hast dir wirklich so die Fingerkuppen zerdrückt und dann ist das halt eben einfach wieder zurückgesprungen. Du siehst, wie das so ein bisschen geflext hat und dann flext es wieder zurück und war alles wieder wie vorher. Ne? Ja, und das ist also wirklich sehr, sehr schwer zu verbiegen gewesen. Da konnte man sich echt anstrengen. Ja. Ja, sehr gut. Irgendwo auf YouTube wird jetzt bestimmt jemand sein, der das trotzdem hingekriegt hat. Aber ich glaube, da muss man schon sehr, sehr stark sein.
Das glaube ich auch, ja. Also klar, wenn man jetzt rohe Gewalt anlegt, wird das schon irgendwie gehen. Da bin ich ganz sicher. Ja, also wenn das jetzt in den Schraubstock spannst und mit dem Hammer vorklopst, dann wird das schon irgendwie gehen.
Klar.
Ohne Frage. Aber grundsätzlich, also es geht ja um relativ, ich sag jetzt mal relativ normale Belastung, ne? Da ist das wirklich sehr, sehr robust.
Ja, genau. Dafür ist es ja auch gedacht. Na schön, genau. So. Also, wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, diese Zahl mal kurz in den Raum zu stellen. 2,5-mal stärker und härter als Titan. Wie gesagt, einfach als Aussage mal hingestellt. Wir können es nicht überprüfen. Aber irgendwo muss es ja auch tatsächlich einen Vorteil geben. Und ja, mir ist jetzt momentan nicht ganz klar, wofür man in einem Scharnier ein so hartes Material braucht. Aber das wird uns Apple dann wahrscheinlich bei der Vorstellung des Produktes dann mal erklären, weil da werden sie bestimmt.
Ich bin auch gespannt, warum das so extrem stabil sein muss, weil also zumindest in meiner Welt waren jetzt, also ja, die Scharniere sind natürlich schon ein bewegliches Teil und können potenziell kaputt gehen, ne? Aber grundsätzlich finde ich, also wundert es mich ein bisschen, dass sie so extrem stabil sein müssen.
Vor allen Dingen die Erklärung ist ja seltsam, das hat man irgendwie vor 2 Wochen gehabt, dass halt eben das Liquid Metal die Lösung dafür ist, dass dieser Knicksaum von dem Display nicht mehr so
dramatisch ist. Das wundert mich halt auch, warum das der Grund ist, also verstehe ich nicht so ganz.
Und das muss mir echt mal jemand erklären, weil nur wegen der Härte kann das ja nicht sein.
Das kann höchstens ein Schutz sein, damit du die Oberfläche halt nicht in die andere Richtung knicken kannst. Also, ja, dass du wirklich, wenn du die Scharniere offen hast, dass das wirklich fixiert ist, so fixiert, dass du das auch nicht durch Knicken irgendwie eine Biegung reinbringen kannst.
Ich kann mir vorstellen, dass es weniger Flex hat. Ne? Also das wäre dann halt eben auch die Erklärung dafür, dass es ein härteres Material ist, was besser funktioniert. Aber warum das jetzt wesentlich dafür ist, dass das nicht diesen Knick so provoziert, das müssen Sie mir jetzt erstmal erklären. Aber ja, keine Ahnung. Es scheint momentan keiner die Idee zu haben, wirklich. Das muss ja irgendwas Mechanisches sein, was wir gerade nicht realisieren. Ne? Naja, weiß nicht. Vielleicht haben sie auch irgendwie gezaubert und bald sehen wir ein Patent dazu oder so. Wollen wir mal schauen. Na schön. Aber letzten Endes sind wir ja alle froh irgendwie, dass Liquid Metal mal zum Einsatz kommt. Sollte sich das wirklich bestätigen. Ne? So, seit Jahren hat Apple versucht, da irgendwie dieses Material mal einzusetzen. Ich kann mich daran erinnern, wie sie damals versucht haben, da irgendwie iPhones mitzumachen, aber das hat dann irgendwie auch nicht wirklich funktioniert. Und ich weiß nicht. Das ist ja lange her gewesen und Apple hatte da ja so einen Exklusivvertrag mit diesem Anbieter im Smartphone-Bereich. Hat das aber dann nicht genutzt, außer mit den Simi-Jack-Tools eben. Ja. Na gut, wir sind gespannt. Dann haben wir natürlich noch den Power-On-Newsletter, auch von Mark Gurman bei Bloomberg natürlich. Und auch diese Woche hat er wieder 3 spannende Themen bei sich im Newsletter gehabt. Und da geht es zukünftige Hardware jetzt im Prinzip. So, da fangen wir an mit dem M5 iPad Pro. Das hören wir jetzt ja, glaube ich, zum ersten Mal wirklich erwähnt. Und gleich mit einer erfreulichen Nachricht, denn laut Gurman soll das M5 iPad Pro und damit scheinbar auch das erste Mal der M5-Prozessor allgemein in einem Produkt schon im zweiten Halbjahr 2025 zur Verfügung stehen. So, also erscheinen, hat er hier geschrieben. Und die Hardware befände sich aktuell im Advanced Testing Zustand. Das kommt mir zwar nicht bekannt vor, aber er selber beschrieb hier, dass das quasi der Schritt direkt vor der Massenproduktion ist. So. Also sind sie da wohl relativ weit fortgeschritten. Sie sollen weiterhin 4 Modelle haben. Er hat jetzt hier auch die J-Nummern 817, 18, 20 und 21, wo auch immer die 819 geblieben ist. Keine Ahnung. Aber 4 Modelle, nichts Unbekanntes. 11 und 13 Zoll mit und ohne Mobilfunk. Das Thema kennen wir schon. Wenn wir 4 Modelle sehen, dann wissen wir immer, das ist einfach quasi das klassische Setup, wie sie es bisher immer angeboten haben. Und Was er dann jetzt dazu noch zu berichten wusste, das ist, dass es dieses Jahr keine Verwendung von dem C1-Modem haben soll. Das heißt also, hier wohl die Qualcomm-Modems wieder zum Einsatz kommen. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil bei den Pro-Modellen geht es ja jetzt vor allen Dingen erstmal um die Leistung. Und wir wissen ja, dass der C1 noch nicht auf Leistung optimiert ist. Und entsprechend schrieb er dann hier auch nochmal dazu, die iPads sollen erst im Folgejahr dann mit dem C2 ausgestattet werden. Das ist dann aber natürlich dem M6-Modell vorbehalten, was dann 2027 erscheinen soll. Interessanterweise sagt er dann 2027, das wäre ja übernächstes Jahr. Das würde dann ja bedeuten, dass es nächstes Jahr gar kein iPad Pro gibt. Bin ich jetzt auch mal gespannt, keine Ahnung. Hat er aber so geschrieben. Naja, vielleicht korrigiert er sich noch, vielleicht war es ein Tippfehler. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich irgendwie ein bisschen, vielleicht ist das M5 vorgezogen und das M6 könnte sich was ziehen. Das hängt natürlich dann sehr stark davon ab, was sie da ansonsten noch so drumherum planen. Naja, vielleicht hat er sich auch vertan. Also mal mit Vorsicht genießen, dass da 27 dran steht. Na schön. So, also das wäre dann das erste Mal, dass der M5-Prozessor zum Einsatz kommt. Auch nicht weit weg sein soll allerdings der M5 MacBook Pro. Die sollen allgemein auch im Herbst 2025 erscheinen. Das heißt also, mit den M5-Chips scheinen sie dann doch dieses Jahr jetzt noch richtig Gas geben zu wollen. Da gab es ja vorher die Vermutung, dass das eher sich auf nächstes Jahr verzögern könnte, aber wir hatten ja auf der anderen Seite gehört, dass der 2-Nanometer-Prozess gut dabei sein soll und so und dass sie eigentlich dieses Jahr mit loslegen könnten. Das hier spricht eigentlich eher dafür, dass sie relativ früh mit den M5s in 2-Nanometer um die Ecke kommen. Zumindest meine Hypothese, das hat jetzt nicht Görman geschrieben. Wir wissen nicht, ob der M5 jetzt in 2-Nanometer kommt oder ob er noch im N3P gefertigt wird. Wir hatten ja bisher nur von Ming-Chi Kuo letzte Woche gehört, dass der A20-Chip für dieses Jahr in den iPhones nicht im 2-Nanometer-Prozess gefertigt sein soll. Aber wir wussten noch nichts über den M5 oder über die anderen M5-Chips im Allgemeinen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie jetzt auf 2-Nanometer gehen oder auf N3P bleiben. Also 3-Nanometer dann. Ja, so, also prinzipiell aber kündigen sich die M5-Chips an, iPad Pro im zweiten Halbjahr, was ja dann eher auf ein bisschen früher hindeuten würde. Ne? Wenn er zweites Halbjahr schreibt, könnte das auch schon früher sein als das klassische September-Oktober-Event-Gerammel. Aber ja, gut, müssen wir mal gucken. Zweites Halbjahr kann natürlich auch einfach September, Oktober auch heißen. Und ja, MacBook Pro M5, wie gesagt, im Herbst. Sehr schön. So, ja, das MacBook Pro M5 soll nur ein Prozessor-Bump sein. Also im Prinzip so, wie wir das jetzt auch dieses Jahr gesehen haben und letztes Jahr ja auch schon. Also keine Designänderungen geplant. Die Designänderungen, die sollen allerdings nächstes Jahr kommen. So wie er sagte, habe Apple große Pläne für nächstes Jahr, denn das MacBook Pro feiert 20. das nächstes Jahr. Ne? Und in dem Sinne sollen sie da also jetzt eine größere Designüberarbeitung planen für das 20. Jubiläum dann nächstes Jahr. Ja, viel mehr hat er dazu nicht zu berichten gehabt, außer dass es ein dünneres OLED-Display haben soll. Ja gut, das wird sehr wichtig sein. Naja, wollen wir mal schauen, was sie so im Allgemeinen draus machen. So, aber wo er jetzt hier schon von den Geräten für nächstes Jahr sprach, hat er dann noch betont, dass Apple die Arbeiten am M6-System natürlich auch schon, also an den M6-Chips natürlich auch schon gestartet habe. Und da hatte er zu berichten, dass sie wohl eher schneller als also eher früher als später, scheinbar das Mobilfunkmodem direkt in den SoC integrieren werden, denn er sagt hier, dass sie scheinbar an einer M6-Variante mit integriertem Mobilfunkmodem zu arbeiten scheinen. Ja, ob sich das jetzt darstellen wird, sind wir mal gespannt. Da ist ja immer eine gewisse Herausforderung mit verbunden, das zu integrieren. Aber natürlich, wenn das jemand optimal integrieren kann, dann Apple. Ne? So, also prinzipiell spricht da nichts dagegen. Ist natürlich dann die Frage, ob sie jetzt den C1 integrieren oder den C2 und wie dann die Integration aussieht. Ich nehme mal an, dass der Analogteil, wir hatten ja letztlich von diesen unterschiedlichen Elementen von den Systemen gesprochen, da nicht integriert wird, aufgrund des Aufwandes, das zu fertigen, weil sie es eh in einer ganz anderen Strukturbreite machen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie den Baseband, ne, also das eigentliche Modem mit dem Prozessor drin und der Logik, dass sie das am ehesten in den SoC integrieren und dann den Rest, würde ich jetzt als Hypothese mal aufstellen, wahrscheinlich separat lassen. Vielleicht werden sie das irgendwann auch mal besser noch integrieren wollen in die SoCs. Das ist natürlich immer kostensparend, wenn man das alles da zusammen integrieren kann. Im Prinzip ist das ja auch mittlerweile ein Multi-Chip-Package jetzt bei den aktuellen Chips auch schon. Und vielleicht kann man da auch damit ein bisschen was noch arbeiten. Da bin ich mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen werden. Aber das kommt jetzt auch nicht von German, das ist jetzt nur Orakelei von uns. Aber ja, klingt auf jeden Fall schön. Natürlich ist das Ziel von Apple, ne, da jetzt die Integration zu machen in den SoC, weil genau das konnten sie bei Qualcomm auf keinen Fall machen. Das ist ja genau dasselbe Problem wie bei den Intel-Chips damals. Intel hat einem die auch nicht so geliefert, dass man da ein SoC mitmachen konnte, sondern immer nur als fertigen verpackten, als fertige verpackte separate CPU. Und genauso ist das bei Qualcomm auch. Die liefern die halt eben auch nur entweder das separate Modem oder halt eben den eigenen SoC mit Prozessor und Modem drauf. Die haben die ja auch, aber natürlich nur die eigenen. Ne? Und Apple selber kriegt das aber nicht als IP, Intellectual Property Design. Das ist also quasi dann die Software, die man bräuchte, um das in seinen eigenen SoC integrieren zu können. Und das bekommt man bei solchen Anbietern in der Regel nicht, weil man dann natürlich da auch Firmengeheimnisse sehen könnte und so weiter und so fort. Also da ist man dann entsprechend vorsichtig immer. Tja, so. Und deswegen wundert mich das nicht, dass Apple da sehr schnell dabei ist, das eigene Design dann zügig in einen der Chips zu integrieren. Ja, bin ich mal gespannt. So. Prinzipiell wird das ja, wenn ich jetzt mal tippen soll, wahrscheinlich eher dann schon der C2 sein, ne? Also die nächste Iteration. Vor allen Dingen, dass sie es halt eben dann integrieren werden. Ja, spannend auf jeden Fall. Das sind dann die Möglichkeiten, die sie haben werden. Sehr gut. Ja, damit sind wir durch die Gerüchte Küche durch. Genau. Und diese Woche gibt es noch eine kleine Runde Updates. Und zwar, ja, also eine kleine Runde ist gut. Es sind einige Sachen rausgefallen. Da fangen wir einmal an mit iOS iPadOS 18.4. Also da, ne, letzte Woche hatten wir den Release Candidate gesehen. Jetzt haben sie das Release offiziell rausgehauen. Entsprechend gab es natürlich auch tvOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 ist auch ausgerollt worden und watchOS 11.4, ne? Und visionOS 2.4 auch noch. Also alles, was im Beta gewesen ist, ist released worden. Da ist natürlich als wesentliche Änderung für die europäischen Hörer und Nutzer hier Apple Intelligence Unterstützung für Europa zu nennen. Ja, ihr könnt es jetzt nicht übersehen, wenn ihr das Update installiert. Natürlich schieben sie euch mit der Nase drauf und wollen, dass ihr das einschaltet. Deswegen kriegt man es direkt im Onboarding vor die Nase gerieben. Ansonsten, ja, wir hatten schon über die E-Mail-Kategorien gesprochen. Ja, könnt ihr gerne auch mal ausprobieren, die bei euch genauso schlecht sind wie bei uns. Ja, schreibt doch gerne mal Feedback, würde mich interessieren.
Mal ganz wichtig, Spam findet ihr immer im wichtigen Abteil.
Ja, genau.
Unter Kategorie ist immer der Spam.
Genau, das ist schon das Erste. Genau.
Weil Spam es gelernt hat, überall wichtig reinzuschreiben. Mhm, genau. Wichtige Information, wichtiger Sicherheitshinweis von deiner Commerzbank, obwohl ich überhaupt nicht bei der Commerzbank bin. Und dadurch dieses wichtig, das triggert scheinbar bei Apple Intelligence, dass Apple Intelligence sagt, hier, das ist ganz wichtig.
Vollkommen legitim.
Ja.
Immer,
genau.
Also,
ja. Ist spaßig auf jeden Fall, die E-Mail-Sortierung. Haben wir schon oft genug jetzt drüber gesprochen. Ich erwarte da immer noch deutliche Verbesserungen, gerade was die Spam-Sortierung angeht. Die sollte nun wirklich nicht unter wichtig landen. Und
ja, das haben sie nicht hingekriegt. Das,
nee, das haben sie wirklich sehr versaut. Und deswegen, ja, hoffen wir mal, dass sie da zeitnah nachkorrigieren.
Ja, na, genau.
Aber ansonsten, was noch ein wichtiger Punkt ist für die 18.4, das habe ich irgendwie nicht so wirklich mitgekriegt. Du kannst jetzt die Standard-Navigations-App ändern. Du kannst jetzt für die Leute, die lieber Google Maps nutzen, kannst du jetzt Google Maps als deine Standard-Karten-App hinterlegen.
Okay.
Das geht jetzt mit 18.4. Okay. Ich benutze ja sehr gerne Apple Maps. Ich benutze im absoluten Ausnahmefall oder wenn ich mir unsicher bin, ob Google vielleicht was Besseres weiß, mal die Ausnahme und guck mal, was Google sagt. Kommt aber eigentlich nicht mehr vor, dass die eine bessere Idee haben. Die Zeiten sind so ziemlich vorbei, ehrlicherweise. Aber ich kenne trotzdem einige oder viele Leute, die lieber Google Maps nehmen, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und da kann man jetzt, wie gesagt, die Standard-Navigations-App zu Google machen. Das geht wie bei allen anderen Apps auch, indem man über die Einstellungen in die Karten-App geht. Das finde ich immer so ein bisschen bescheuert irgendwie. Aber und da kannst du dann die Standard-App wechseln auf Google. Kann auch sein, dass sogar in Google geht. Ich weiß nicht genau. Vielleicht muss nur in Navigations-App. Aber das ist ja ähnlich wie den Standard-Browser wechseln. Das kannst du ja auch irgendwie in den Einstellungen über Safari. Ich würde mir da immer noch wünschen, dass sie da mal eine Kategorie machen, Standard-Apps. Und da kannst du dann sagen, Standard-Browser, Standard-Navigations-App oder Karten-App und so. Aber
ja, sie vergraben das schon noch sehr aktiv aktuell, ne?
Ja, ob sie es jetzt böswillig machen oder ob es einfach die Standard schlechte Usability mittlerweile ist. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Also ich will ihnen da gar keinen bösen Will unterstellen. Das kann auch einfach eine schlechte Entscheidung sein, ehrlicherweise. Das traue ich ihnen mittlerweile auch zu. Aber es ist einfach nicht convenient, um ehrlich zu sein. Also deswegen. Es ist auch genauso, wenn einer was Falsches oder anderes gewählt hat und zurückwechseln will, genauso behämmert schwer oder unlogisch, wieder auf die Standard-Apps zu kommen, also auf die Apps von Apple. Deswegen tun sie sich damit ja gar keinen Gefallen, das so komisch schwer zu machen. Aber das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Man kann jetzt die Standard-Karten-App wechseln. Geht. Habe ich gerade noch mal nachgeguckt.
Funktioniert. Sehr gut. Wunderbar. Ja, ansonsten ein, zwei Sachen, die wir schon kennen noch. Meta-Unterstützung für Staubsauger ist hier nochmal in der Liste aufgeschlagen. Dann, also hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Dann die neuen AirPods Max Features sind jetzt ausgerollt für die Leute, die haben. Dann gibt es ein neues Quick-Start-Setup für den Mac. Boah, hätte ich das gewusst. Ich habe gerade meinen Rechner neu aufgesetzt. Das mache ich ganz selten. Ja, da hätte ich das mal ausprobieren können. Und zwar die Macs, die sollen jetzt dasselbe Quick-Start-System haben wie die iPhones und iPads. Also quasi einfach, dass man das eine Gerät, das neue oder neu einzurichtende, einfach neben ein anderes Gerät legt und dann bei dem anderen schon eingerichteten Gerät dann ein Pop-up kommt und sagt, möchtest du dieses Gerät einrichten? Und dann sagst du ja und dann überträgst du die wesentlichen Daten. Da brauchst du da nicht die ganzen Login-Daten zu hinterlegen. Das habe ich nämlich jetzt gerade hier wieder durchgemacht. Das ist ja dann schon immer ein Spaß, wenn man da ordentlich sichere Passwörter hat. Dann im ersten Einrichtdialog da die Passwörter. Ich habe ja zwei Apple-IDs separate, die beide dann hier entsprechend abzutippen, weil ja das Keychain noch nicht da ist, muss man ja irgendwie dann das Passwort auf den neuen Rechner draufkriegen. Und dafür muss man es dann natürlich einmal eintragen. Und wenn du dann halt eben schöne, sichere Passwörter hast, was ihr natürlich alle habt, dann ist das natürlich entsprechend kompliziert, das alles einzutippen. Ne? Das macht keinen Spaß mehr. Das habe ich mir auch selber gedacht jetzt gerade diese Woche.
Und ja, vor allem ist diese Einrichtung ja mega convenient. Ne?
Ja,
also die, genau. Das gibt es ja jetzt bei den iPhones schon sehr, sehr lange, Apple Watch, etc. Mhm. Ne? Da muss das ja alles gar nicht mehr machen. Und es war ja jetzt wirklich an der Zeit, dass die Macs das auch endlich mal bekommen.
Ja, genau. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch eine Woche gewartet.
Ja. Da kannst du einfach nochmal deinen Rechner zurücksetzen.
Ja, ich fange einfach nochmal an. Genau. Schade nicht.
Genau. Das richtest jetzt einfach nur, weil es geht, jede Woche den Mac neu ein. Also.
Ja. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt letzte Woche und vorletzte Woche jeweils einen neuen Rechner eingerichtet. Ich hatte ja das MacBook Air neu bekommen.
No? Ja, stimmt.
Das ist auch ganz knapp vorher gewesen. Schade.
Tja. Mhm.
Wenn man es gewusst hätte. Naja, gut. Aber also für die Zukunft soll das jetzt funktionieren. Ich habe es noch nicht gesehen, aber muss man mal testen bei Gelegenheit. Ja, Gelegenheit ist so schnell jetzt erstmal nicht. Zumindest bei mir. Na gut, so, Quickstart-Feature für den Mac und dann, ganz wichtig, eine dicke Reihe Sicherheitsupdates auch wieder dazugekommen. Also bitte 18.4, 15.4, 11.4, 2.4, alles relativ zeitnah installieren bei euch. Dieses Mal haben sie es integriert mit einem Feature-Update. Aber ja, ihr wollt ja wahrscheinlich sowieso Apple Intelligence ausprobieren, also installiert das halt eben mal. So, also im Großen und Ganzen habe ich bisher keine Probleme gesehen. Ich habe jetzt bei mir alles schon aktualisiert. Kein Problem gehabt soweit. Und
lief aber auch die Beta-Phase bei mir komplett problemlos. Also ich habe ja schon die Beta so im iPhone bei Mac gehabt. Das lief die ganze Zeit wunderbar. Ich habe kein Problem.
Richtig. Ja, und ein, zwei Sachen sind mir hier hängen geblieben bei den Sicherheitsupdates. Es gab da wohl hier, um mal zwei Beispiele gerade rauszupicken, bei der Fotos-App das Problem, dass man den Zugriff auf gerade auch noch die versteckten Fotos bekommen konnte, ohne sich authentifizieren zu müssen. Das war wohl ein API-Problem. Und die, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, in der Fotos-App gibt es die Möglichkeit, Fotos zu verstecken. Wenn man jetzt zum Beispiel Fotos gemacht hat, die man jetzt nicht jeden sehen lassen möchte, der schon mal das Telefon in die Finger bekommt. Und wenn man das dann versteckt, dann muss man das halt eben in so einem zweiten Schritt dann anzeigen lassen. So, und gerade diesen Ordner jetzt dann ohne Authentifizierung über die API abfragen zu können, das ist natürlich mal wieder so ein Ups-Thema, was dann dringend mal gefixt werden musste. Und das haben sie dann hier jetzt wohl nachgeholt. So, also das ist natürlich ein Grund, das mal installieren zu wollen. Und zweitens haben sie zum Beispiel auch berichtet, dass man Siri im Sperrzustand verschiedene Dinge abluchsen konnte, irgendwie private Informationen abfragen konnte. Sie haben nicht genau dargelegt, was, aber es ging wohl irgendwie darum, ich glaube, Kontakt, also Daten, die im Adressbuch drin stehen, irgendwie abzurufen. Da haben sie irgendwie Siri eingeschränkt. Im Sperrzustand ist ja dann, wenn nicht der Code eingegeben worden ist und auch nicht Face ID gemacht worden ist. Und das sollte ja eigentlich an privaten Informationen gar nichts rausholbar sein. Ne? Naja, gut. Also ich weiß nicht, wofür sie das benutzt haben, aber es hieß wohl, dass das zum Social Engineering verwendet werden konnte, um dann irgendwo anderweitig dann zu versuchen, da irgendwie was rauszuluxen bei dir. Na gut, ja, ich weiß es nicht, haben sie nicht genau dargelegt, das ist ja immer nur so ein Einzeiler. Das war schon schlimm genug für mich, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte man mal ein Update machen. Na schön. So, also wie gesagt, macht bitte ein Update, wenn nichts dagegen spricht. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, und wo wir schon bei Sicherheitsupdates sind, wenn sie Sicherheitsupdates ausrollen, vor allen Dingen wesentliche Sicherheitsupdates, dann gibt es ja in der Regel auch Updates für die älteren Betriebssystemversionen. In diesem Sinne haben sie jetzt hier auch Updates ausgerollt für iOS, iPadOS 15.8.4, 16.7.11. Also das sind die Versionen, die sie ausgerollt haben. 15.8.4, 17.6.11, 17.7, habe ich falsch gelesen, ne? 15.8.4, 16.7.11, 17.7.6, dann macOS 14.7.5 und 13.7.5. Ja, so, also alle Betriebssystemversionen, die sie noch aktuell unterstützen, also für die Sicherheitsupdates, haben sie jetzt quasi die Sicherheitsupdates ausgerollt. Das heißt, auch da, wenn ihr entsprechend das angeboten bekommt, lieber mal ein Update machen. Das ist ja wirklich mittlerweile ein großes Thema, denn ich habe das jetzt auch wieder in verschiedenen Artikeln in der letzten Zeit quer immer wieder mal gelesen. Aktuell soll wohl mal wieder so eine Welle sein, wo vor allen Dingen auch die Macs sehr stark in Augenschein von den Hackern genommen werden. Das hat natürlich auch mit steigender Popularität zu tun. Und ja, da scheinen momentan verschiedene Angriffswellen zu laufen. Deswegen natürlich erst recht die Bitte, da möglichst zeitnah die Updates einzuspielen. Ja, und so als letzte kleine Meldung haben wir dann noch ein Firmware-Update für die AirPods mit H2-Prozessor bekommen, also AirPods Pro 2 und AirPods 4. Da gibt es einen neuen Build, 7E93. Das ist ein spürbaren Schritt weitergegangen. Da hat sich der Buchstabe geändert von B auf E und vorher waren wir bei 2021, jetzt sind wir bei 93. Also da haben sie einiges an Builds gemacht, aber natürlich wie immer keine Release Notes und scheinbar keine neuen Features, weil sie haben ja zumindest nichts angekündigt. Naja gut, so. Da habt ihr natürlich wie immer keine Kontrolle drüber, das zu installieren. Mal schauen, ob wir da noch irgendwas in Erfahrung bringen in der nächsten Zeit. So. Ja, und damit sind wir zum Ende gekommen diese Woche. Ja, war kurz, aber schmerzlos. Wenn man jetzt kein langes Diskutierthema hat, kommen auch die Apfelnerds zu dritt mal unter 2 Stunden. Oh Wunder und Staune. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, muss ja jetzt nicht mit der
Brechstange. Kommt noch genug Zeiten, wo wir, glaube ich, sehr viel haben.
Ja, demnächst. Natürlich.
Spätestens ab Juni. Und von daher.
Genau, richtig. Freuen wir uns einfach mal drüber, mal unter 2 Stunden geblieben zu sein und sind auch glücklich.
Sehr genau. Gut.
Ja, in dem Sinne machen wir Feierabend. Schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar bei YouTube schreiben. Und ja, ansonsten folgt uns gerne auf YouTube und oder beim Podcatcher eurer Wahl. Und ja, wir würden uns freuen, euch nächste Woche wiederzusehen und sagen bis dahin auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und sehen uns. Tschüss.
Ja, danke auch von mir. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.